In der Mitte des dritten Advents, liebe Gemeinde, steht die Gestalt Johannes des Täufers. Und so lesen wir das Evangelium für den heutigen Tag aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums von Vers 1 ab. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch des Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Täler, Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnet werdet? Sehet zu, bringet rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Und da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Amen. Eine haarsträubende Geschichte, diese Bibelgeschichte. Eine unglaubliche Geschichte, diese Adventsgeschichte. Eine skandalöse Geschichte, diese Johannesgeschichte. Echt ein starkes Stück. Da sitzen die Leute in Jerusalem, gebeutelt von der Weltpolitik, ein Statthalter Pontius Pilatus, der spielt sich als knochenharter Besatzer auf. Deshalb warten sie auf ein Wort der Liebe. Da sitzen die Leute in Jerusalem, getroffen von der Landespolitik. Ein Landesvater Herodes nimmt seine Landeskinder nach Strich und Faden aus. Und deshalb warten sie auf ein Wort des Trostes. Da sitzen die Leute in Jerusalem, geschlagen von der Kirchenpolitik. Ein hoher Priester Kaiphas war ein mit allen Wassern gewaschener Fuchs. Und deshalb warten sie auf ein Wort der Hoffnung. Und dann auf einmal geht es wie ein Lauffeuer durch die Gassen von Jerusalem. Das Wort ist da, das Wort in der Wüste ist da, das Wort in der Wüste ist durch Johannes da. Männer legten ihre Hämmer weg, Frauen schoben ihre Wäsche beiseite, Kinder freuten sich auf den Familienausflug. Und dann gab es einen langen Zug Richtung Osten. Endlich standen sie vor dem Prediger in der Wüste. Seltsam war seine Amtstracht schon. Ein Kamelhaartalar mit Leibriemen, ein echter Alternativer. Noch seltsamer seine Nahrung. Heuschrecken mit wildem Honig, ein echter Öko. Und am seltsamsten war seine Predigt, die mit den Worten begann, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, ihr Fibbern. Und wegen diesem Gotteswort haben wir uns aufgemacht. Und wegen diesem Donnerwort sind wir in die Wüste marschiert. Und wegen dieser massiven Beleidigung stehlen wir uns die Zeit. Die Enttäuschung war riesengroß. So wie sie hier auch wäre. Viele sind gebeutelt von dem, was alles in der Welt vorgeht. Viele sind geschlagen von dem, was in unserem Lande abgeht. Viele sind am Boden von dem, was auch in der Kirche möglich ist. Und deshalb warten sie auf ein Wort des Trostes, auf ein Wort der Liebe, auf ein Wort der Hoffnung. Und dann begäne die Predigt, die Adventspredigt, nicht mit Liebe Gemeinde, sondern ihr Orrengezicht, ihr Schlangenbrot, ihr Fibbern. Enttäuschte fragten sich damals, so wie wir heute auch fragen würden, hat es denn dieser Primitive aus der Sammler- und Jägerzeit, hat es denn dieser Alternative aus einer Zeit der Hirtenromantik, russischer Prägung, hat es denn dieser verrückte Faster überhaupt verdient, dass man ihm zuhört? Aber Johannes ist anders. Herodes legt ihn hinter Schloss und Riegel. Um seiner Botschaft willen riskiert er seinen Kopf und hält ihn noch dem Richtschwert hin. Das tut ein Feuerkopf oder Starrkopf oder Dummkopf nicht. Dieser Mann will mit dem Kopf durch die Betonwand unserer Gleichgültigkeit, indem er sagt, ich kann es nicht ansehen, wie man alles vorbereitet, Lebkuchen und Christbaum, aber nicht die Ankunft unseres Herrn. Ich kann es nicht ansehen, wie man alles vorbereitet. Ich kann es nicht ansehen und nicht hören, wie man vor dem Fest alles zusammenkehrt, aber nicht umkehrt zu diesem Herrn. Johannes, der Grenzwächter zwischen Altem und Neuem Testament, der sagt es liebend, werbend, dringend. Bau die Straße, führt die Trasse, machet Bahn. Ohne Erdarbeiten gibt es keine Verbindung, ohne Planierarbeiten gibt es keine Strecke. Ohne Straßenbau bleibt Weihnachten im Dreck stecken. Deshalb bereitet den Weg des Herrn, deshalb bereitet den Weg des Herrn. Er sagt es genauer. Denn wenn ein Weg gemacht wird, dann muss Hohes erniedrigt und Tiefes muss erhöht, dann muss Krummes gerade werden. Und deshalb sagt er, weg mit der hohen Einbildung, weg mit der tiefen Sicherheit und weg mit der krummen Tour. Das ist das Erste. Nämlich unsere hohe Einbildung, die beruft sich auf den Satz, wir sind ja Abrahams Kinder. Uns kann gar nichts passieren und darf nichts passieren. Uns wird auch nichts passieren. Jeder Besuch Gottes wird selbstredend eitel Freude von uns sein, denn wir sind Abrahams Stamm, wir sind Abrahams Enkel, wir sind Abrahams Erben. Und ein Blick in die Vererbungslehre lehrt uns ja, dass wir in der Tat immer erblich stark belastet oder stark bereichert sind. Der eine ist musikalisch. Er geht die Tonleitern traumwandlerisch rauf und runter. Ganz die Mutter, sagen sie. Der andere ist etwas linkisch. Er ist immer neben der Kapp und durch seine ungelenken Bewegungen fällt er auf. Ganz der Vater, sagen sie. Und der dritte, der ist sportlich. Jeden Morgen turnt er vor dem offenen Fenster seine Übungen ab. Ganz der Großvater. Wer aufmerksam seinen Stammbaum studiert, dem fällt auf, dass sogenannte originale oder originelle Züge eigentlich im Grunde nur vererbt sind. Aber das Heil Gottes ist kein Erbgut. Man kann die frömmste Mutter haben. Man kann die seligste Großmutter noch anbeten. Man kann sich auf den gottergebenen Großvater verlassen. Ja, man kann sagen und man kann Abraham als Ur-Ur-Urgroßvater benennen. Das Heil Gottes kommt nicht über die Genen und geht nicht über die Genen. Das ist doch der Schmerz vieler Eltern, dass man dem Sohn oder der Tochter ein Sparbuch machen konnte, ein Grundstück, sogar ein ganzes Haus, aber nicht den Glauben, den ließ er zurück wie ein sperriges Möbel. Das Heil Gottes erbt niemand. Und deshalb, die Begegnung mit diesem Gott muss jeder selber durchstehen, ganz allein und ohne Hilfe. Die Konfrontation mit diesem Gott muss jeder allein durchleiten, selbst und ohne irgendwelche Hilfe. Die Entscheidung für oder gegen ihn muss jeder selber treffen. Und diese entscheidende Begegnung steht bevor. Jesu Besuch ist doch kein vergnüglicher Weihnachtsbesuch der Schenktante, die um den 25. aufkreuzt und ihr Päckchen im Korridor ablegt. Der Besuch Jesu ist doch kein freudiges Weihnachtsbesüchlein des Freundes, der bei uns bei Tannengrün und Räuchermännchen seinen Glühwein trinkt. Gottes Besuch, Jesu Eintreffen bei uns, ist eine böse Überraschung für alle eingebildeten Leute, denn er will doch Buße, und das heißt Umkehr, Kehrtwendung um 180 Grad, Drehung unserer ganzen Existenz. Wir würden in unserer heutigen Computersprache sprechen von der Neuprogrammierung unseres ganzen Wesens. Doch darum geht es eigentlich, von der Neuprogrammierung. Die Bugs, diese Störmomente, die müssen endlich heraus, die hineinfunken und alles durcheinander bringen. Die Speicher unseres Lebens, die so viel gefüllt sind mit Trauer und Ärger und Sünde und Schuld, diese Speicher müssen entleert werden und neu gefüllt durch den Heiligen Geist. Mein Leben soll nur noch von dem großen Programmierer Gottes eben bestellt sein. Gott soll der Programmierer meines Lebens werden. Und darum bitte ich, Herr, schenk du mir deine Programme in mein Leben. Unsere hohe Einbildung muss weg. Und das andere, unsere tiefe Sicherheit muss weg. Denn sie trällert das Liedchen alle Jahre wieder. Kommt das Christuskind, alle Jahre wieder kehrt es ein in jedes Haus und alle Jahre wieder steht es mir zur Seite, treu und unerkannt. Und Johannes singt dagegen, er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht. Dieser Jesus hat doch nicht die Richterrobe ausgezogen und sich als Weihnachtsmann verkleidet. Er hat sich doch nicht eines Besseren besonnen und den Richtertisch zum Gabentisch umfunktioniert. Gottes Gericht fällt nicht flach. Er sagte so, es ist die Axt den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Hier werden nicht Christbäume geschmückt, sondern hier werden Waldbäume gefällt. Die Erde ist schon etwas aufgegraben, die Wurzel ist freigelegt. Und man sieht schon, die Axt ist ausgeholt zum letzten Schlag. Und wer in diesen Tagen offene Ohren hat und diese vielen Reden vom Frieden, vom Pax Christi als Oropax in die Ohren steckt, wer sie offen lässt und hört, der hört etwas von dem Schlagen Gottes, von den Axtschlägen. Das sind die Donnerschläge und Kanonenschläge in immer mehr Krisengebieten. Das sind doch diese Anschläge gegen immer mehr Heime und Asylantenunterkünften. Und da ist der Todesschlag gegen das ungeborene Leben. Das sind keine Uhrenschläge an Gottes Weltuhr, an der wir ablesen könnten, wie viel Uhr ist, sondern das sind die Axtschläge an einem Baum, der faul und zum Fällen reif ist. Und wenn dieser Baum noch steht, und wenn dieser Lebensbaum noch Leben ermöglicht, und wenn dieser Früchtebaum heute noch Früchte gibt, so nicht deshalb, weil er Obstgütersorter Nummer 1 liefert, sondern weil dieser Herr Jesus diesem Schwung Gottes, der Achse, in den Schwung hineingelaufen ist und gesagt, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis dass ich um ihn treibe. Wenn nicht, er dann nicht treibt, dann haue ihn ab. Wenn wir heute Morgen hierher gekommen sind, wenn wir hier sitzen und hören können, wenn wir hier in diesem breiten Strich Frieden haben, so einzig und allein, weil Gott den Axtschlag aufgehoben hat. Um Jesu willen haben wir den Aufschub und das Moratorium. Um Jesu willen ist noch Gelegenheit, die ganze Schuld unseres Lebens zu bereinigen. Noch dieses Jahr. Um Jesu willen ist die Gelegenheit, noch einmal neu anzufangen. Wissen Sie, in Ihrer kaputten Ehe, mit Ihren Kindern, mit denen Sie nicht zurechtkommen, noch einmal neu anfangen. Noch dieses Jahr. Um Jesu willen können Sie die ganze Last und Trauer, die Sie heute Morgen hierher geschleppt haben, können Sie in seine Hand legen, noch dieses Jahr. Um Jesu willen können Sie Ihre Verzweiflung über den Tod Ihres Mannes oder Ihrer Frau, können Sie in die Hoffnung Jesu Christi hineingeben, noch dieses Jahr, Freunde, noch dieses Jahr. Unsere tiefe Sicherheit muss weg. Und auch das Letzte, nämlich unsere krumme Tour, die ganz unschuldig fragt, was sollen wir denn tun, Herr? Wie sollen wir Früchte bringen? Wie sieht das alles ganz praktisch aus? Weißt du, schau, guck, Johannes, hier in der Wüste ist alles so schön und feierlich, fast so wie am Sonntagmorgen in der Stiftskirche. Da singt man und hört man und betet und opfert. Da tritt man niemand auf die Zehe und da nimmt man auch niemand die Sonne weg. Aber, Johannes, wenn wir wieder draußen sind, weißt du, in Jerusalem, in Stuttgart, in Cannstatt, in Münster und in Degerloch, wo so viel tausend Leute sind, mittendrin im ganzen Stress, da drin, wo wir nicht wissen, wie wir das alles packen sollen, da ist doch unendlich schwer, ein anständiger Mensch, geschweige denn ein rechter Christ zu sein. Und, Johannes, es sind doch Leute unter uns, die können eigentlich von Berufswegen es schon gar nicht werden. Wir sind Zöllner, sagen die einen. Unser Beruf ist doch von A bis Z auf Korruption aufgebaut. Mit der Wahrheit können wir es nicht so genau nehmen. Und wir, Johannes, wir sind Händler. Der Job ist hart bei der Konkurrenz auf dem Bazar. Wir können nicht alle Steuern zahlen. Und wir sind Soldaten. Was ist das für ein blutiges Geschäft? Frag bitte nicht, wie wir in diesen Job hineingeschlittert sind. Wie sollen wir nun gute Früchte bringen, anständige Menschen, gute Christen sein? Das fragen wir uns. Nein, das fragen wir dich, Johannes. Und Johannes sagt das Nächstliegende. Ihr Zöllner sollt euch ans Tarifbüchlein halten. Und ihr Händler sollt eure Steuern zahlen. Und ihr Soldaten sollt euren Sold nicht durch Plünderung nachbessern. Er gibt kein steiles Programm, kein hehres Prinzip, kein kategorischer Imperativ, du sollst. Johannes sagt, das Erstbeste und das Nächstliegende sollen sie tun. Und nichts anderes sollen sie auch tun. Wenn sie jetzt nach Hause kommen, das Erstbeste und Nächstliegende. Vielleicht einen Handschlag zu ihrer Frau. Du, es könnte anders werden. Ein Telefonanruf zu jenem Freund. Du, verzeih mir, es war nicht recht, was ich gesagt habe. Eine Postkarte, ein Brief an jenen, der so schwer krank ist und der auf eine Nachricht wartet und dem sie schreiben. Ich will jetzt an sie denken. Jeden Tag. Ich gehe mit ihnen durch ihr Dunkel. Liebe Freunde, geben Sie doch ein kleines Zeichen dieser großen Botschaft, dass Sie es verstanden haben. Sehen Sie, bau die Straße, mache Bahn. Es ist nicht der Ruf eines Starrkopfs. Es ist der Schrei eines Märtyrers. Eine liederliche Prinzessin fordert den Kopf des Johannes auf einem Tablett. So ist es gleich sein Testament mit Blut besiegelt. Gehen Sie nicht achtlos daran vorüber. Legen Sie es nicht ab. Hören Sie doch. Es muss Weihnachten werden. Es muss Weihnachten werden bei Ihnen. Deshalb bereitet den Weg des Herrn. Amen.